Ich möchte Ihnen jetzt noch erzählen, wie es mir gegangen ist als Kind, wie wir Beichten gelernt haben. Ich bin vom Jahrgang 61, also noch gerade vor dem Vatikanischen Konzil. Und ich weiß noch genau, wir wurden vom Pfarrer so als Schulklasse vorbereitet. Und man ging dann so regelmäßig alle 2-3 Monate klassenweise beichten. Und das war immer ungefähr das Gleiche. Ich ging rein in den Beichtstuhl, habe gesagt, ich habe genascht, gelogen, die Katz am Wedel gezogen. So, ungefähr, das Sprüchlein war ähnlich. Ich habe genascht, ich habe gelogen, ich habe die Katz am Wedel gezogen. Und was ganz praktisch war, mein Heimatpfarrer antwortete damals in Latein. Das war ganz genial, weil da habe ich ja gar nichts verstanden. Das war echt wunderbar. Ich gehe rein, genascht, gelogen, Katz am Wedel gezogen, hörte was in Latein und das war die Beichte. Dann bekamen wir einen Kaplan. Ich stelle mich nichts Böses an beim Kaplan an, gehe rein, rassel mein Sprüchlein runter, genascht, gelogen, Katz am Wedel gezogen und auf einmal höre ich, ja, warum hast du das denn getan? Ich wäre fast aus dem Beichtstuhl gefallen. Das war eine Frage und in Deutsch, war ich in Latein was gewöhnt, in Deutsch und eben eine Frage, das war noch schlimmer, weil ich hatte mir wirklich noch niemals Gedanken gemacht, warum ich denn jetzt genascht, gelogen, die Katz am Wedel gezogen habe und ich musste dem ja was antworten. Ich habe 5 Minuten Blut und Wasser geschwitzt und mir den Kopf zerbrochen, warum ich das bloß gemacht habe. Aber nach dem ersten Schrecken bin ich anschließend nur noch zum Kaplan beichten gegangen, weil ich gemerkt habe, es ist doch eigentlich ehrlicher, wenn die Beichte auch was zu tun hat mit mir, wenn die mich betrifft. Und da möchte ich Ihnen noch etwas erzählen aus unserem Religionsunterricht. Auch da bleiben manchmal Sachen hängen. Im 9. oder 10. Schuljahr kam unser Religionslehrer mal rein mit ein paar Kinderschuhchen. Er sagte, beschreib mal die Schuhe, wie sehen die aus? Da sage ich mir, Schuhgröße 23, also Sandalen, gutes Material. Und zum Beispiel, wie wäre es denn, sagt er dann zu einem unserer Jungs mit Schuhgröße 44, wenn du jetzt mal diesen Schuh anziehst. Schuhgröße 44, Schuhgröße 23. Das kann nicht sehr gut gehen und wir wissen alle das Umgekehrte, dass Kinder fast immer, geht ein Kind mindestens einmal in die Schuhe von Mutter oder Vater und das sieht ja urkomisch aus, wenn sie damit rumschloppen oder stöckeln, je nachdem. Aber ich kann Ihnen versichern, es sieht noch viel komischer aus, wenn ein Erwachsener mit Schuhgröße 44 so gerade vorne noch 3 Zehen in ein Kinderschuhchen bekommt und damit versucht zu laufen. Und unser Direktor sagte damals, interessanterweise sagt er, glauben wir, dass wir mit der Glaubenserziehung aus Kindertagen unverändert 85 werden können. Kann ja auch nicht gehen. Und als ich jetzt hier war und auch gesehen habe, mit wie vielen Problemen wir oft uns mit dem Bußsakrament herumschlagen, da fiel mir das wieder ein, zusammen mit meiner eigenen Beichterfahrung am Anfang als Kind. Und ich habe gedacht, ja, das kann ein Schlüssel sein zu dem Problem, das für viele aufgetaucht ist nach dem Vatikanischen Konzil. Da hat es ja wirklich einen Bruch gegeben in der Beichtpraxis. Warum? Weil nämlich mit Recht das Konzil uns ja gesagt hat, liebe Leute, unsere Gesellschaft hat sich verändert, wir sind mitverantwortlich, wir haben einen Verstand, als Erwachsene nachzudenken über unser Handeln. Und manch einer hat sich gesagt, nee, um mit 85 zu beichten, ich habe genascht, gelogen, die Katze am Wedel gezogen. Das kann ich auch zu Hause. Das ist nämlich unwürdig. Und sind wir doch ehrlich, wenn wir als Erwachsene noch so beichten, das ist traurig. Weil wir merken, das passt ja nicht. Ja. Worum geht es jetzt eigentlich? Es geht darum, nicht den Schuh wegzuwerfen, weil für ein Kind ist er gut. Und das hat mich auch sehr beeindruckt. Es geht nicht darum, unseren Kinderglauben jetzt lächerlich zu machen und zu sagen, das war alles nichts, sondern das Gute davon zu behalten, sagt Paulus ja auch, prüft alles und das Gute behaltet. Das Gute zu behalten von diesem Kinderglaubenserziehung und bei der Beichte ist das so. Da nehme ich jetzt wohlgemerkt ein ausgedachtes Beispiel. Es könnte auch wahr sein. Also unsere Pilger bringen uns immer wieder gute Sachen mit. Weiß nicht, was gibt es in Kärnten als Spezialität? Speck. Speck, gut. Also, jetzt ihre Gruppe hat gestern uns einen wunderschönen Speck vorbeigebracht. Den habe ich in den Kühlschrank gelegt. Und heute Nacht, gestern war Fasttag, heute Nacht hielt mich nichts mehr im Bett. Bin ich runtergeschlichen in die Küche, an den Kühlschrank. Hab mir erst von hinten mal 2 Scheiben weggeschnitten, dann von vorne. Dann wurde der Speck immer kleiner. Am Ende habe ich gedacht, ich esse lieber ganz auf. Dann kann ich so tun, als ob er nie da gewesen wäre. Und gut, ein bisschen Gewissensbisse habe ich schon. Und am nächsten Tag gehe ich dann nämlich beichten. Bin ja eine ordentliche Schwester. So. Und weil ich eben kein Kind mehr bin, sondern eine Erwachsene, beichte ich dann so. Also, Herr Pfarrer, ich habe genascht. Ich merke schon, Sie sind nicht sehr zufrieden. Weil was mache ich? Das ist nämlich genau von uns Erwachsenen. Ich nenne das Strategie Feigenblatt. Die kommt noch, das heißt nicht umsonst Erbsünde. Die kommt auch aus dem Paradiesgarten. Weil natürlich ein Kind würde sagen, Herr Pfarrer, ich habe schon zum zweiten Mal diese Woche einen ganzen Speck für mich alleine verputzt. Aber ich kann das ja nicht machen. Was denkt sich der bloß, wenn ich als Schwester sage, ich habe heute Nacht den ganzen Speck alleine gegessen? Ist doch viel zu peinlich, was denken die bloß von mir? Also nehme ich eine Sünde, die in die Richtung geht. Also das stimmt, ne? Die Richtung stimmt ja schon. Und ich versuche mit dieser nicht ganz falschen Sünde den Elefanten zu verstecken. Und das ist der Grund, weshalb die Priester manchmal nachfragen. Nicht, weil sie neugierig sind, sondern weil sie uns helfen müssen, in der Beichte die Wurzel zu finden. Und manchmal ist der Mammut, der sich hinter dem Feigenblatt versteckt, so offensichtlich, dass der Priester natürlich alles tut, um uns zu einer guten Beichte zu verhelfen. Was wäre jetzt eine gute Erwachsenenbeichte? Mit diesem Beispiel vom Speck. Ja, es können auch 3 Flaschen Obstler sein, 20 Schokoladentafeln, nehmen Sie irgendwas. Das wäre, wenn ich hingehen würde und sage, Herr Pfarrer, ich habe schon, wenn das so ist, zum zweiten Mal in dieser Woche einen ganzen Speck für mich allein gegessen. Meine Schwestern waren traurig, also ich habe gesündigt gegen die Liebe zum Nächsten. Meine Schwestern waren traurig, die hätten gerne von diesem guten Kärntner Speck auch was gehabt. Ich habe gesündigt gegen die Liebe zu dir, weil ich den Speck auch gar nicht genossen habe, den du mir ja gibst. Du vertraust uns die Nahrung an als kostbares Geschenk. Wir wissen, wie viele Leute heute verhungern jeden Tag. Gott möchte, dass wir genießen, dankbar sind. Und ich habe gesündigt gegen die Liebe zu mir selber, weil ich habe dem Tempel geschadet, der ich bin. Und da merken wir schon, das betrifft eigentlich alle Sünden, betreffen diese 3 Bereiche. Das erste Gebot, das Sie alle kennen, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ja ein Hocker mit 3 Beinen. Und wir merken bei einem Dreibeinhocker, wenn man ein Bein absägt, dann bleibt er nicht mehr stehen. Und ich möchte mit Ihnen jetzt mal rumdrehen. Die Liebe zum Nächsten, das ist uns den meisten von uns ein Begriff, dass wir das möchten und auch uns danach ausstrecken, die Liebe zu Gott auch. Aber ich glaube nicht, dass viele von Ihnen schon gebeichtet haben, dass sie sich selbst nicht lieben. Denn wir lernen ja, wir sollen uns vergessen. Und das Gebot ist, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir wissen auch auf der anderen Seite, Menschen, die sich in ihrer eigenen Haut nicht wohlfühlen, die können auch den anderen nicht annehmen. Also wir merken, es ist schon was dran. Aber warum darf ich mich denn selber lieben und soll ich mich selber lieben? Das ist, sagt uns Maria im Magnificat, ein hochmütiges Gebet. Eigenlob stinkt, oder? Sagen wir so. Weil sie sagt doch, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Und wir sagen, das ist demütig. Warum? Und wo ist bei uns die Falle? Deswegen spreche ich darüber. Weil wir haben ein erzogenes Verständnis von Demut, das mit der wahren Demut überhaupt nichts zu tun hat. Dass wir nämlich unbedingt immer hinten in der Kirche sitzen müssen. Dass wir nicht der Pharisäer sind, der vorne im Tempel ist. Ja? Dass wir nicht anerkennen dürfen, dass wir gute Gaben haben, weil das ist Eigenlob. Und das ist falsch. Wir dürfen, wie die Mutter Gottes, sagen, denn der Mächtige hat Großes an mir getan. Und wenn wir glauben, was in der Bibel steht, was der Katechismus sagt, dass wir geschaffen sind nach dem Bild Gottes, der Liebe ist, dann ist jeder von uns ein Meisterwerk. Und wenn ich danken darf für die Gaben, die ich habe, zum Beispiel, ich habe eine schöne Stimme, sagen mir die Pilger auch immer wieder, Schwester, Sie singen wie ein Engel. Aus meiner Erziehung heraus würde ich jetzt sagen, ach nein, die anderen singen ja viel schöner. Aber insgeheim würde ich mir auf die Schulter klopfen und sagen, ha, klasse. Es ist doch ehrlicher, wenn ich sage, stimmt, der liebe Gott hat mir eine wunderschöne Gabe gegeben. Ich habe außerdem noch einer Salzburger Opernsängerin zu verdanken, dass diese Gabe sich entfalten konnte. Und das ist doch ehrlich, mir macht's Freude, ich weiß, Ihnen macht's Freude, aber das ist doch nicht mein Verdienst, diese Stimme. Und es ist doch viel schöner für uns, wenn ich weiß, was ich an guten Gaben habe, damit ich danken kann und ich merke, ich bin auch weniger schnell eifersüchtig auf den anderen. Weil ich bin ein Wunderwerk. Und als praktische Übung, falls Sie noch beichten wollen, stellen Sie sich mal vor den Spiegel. Im Laufe des Tages strahlen Sie sich von einem Ohr zum anderen an und sagen Sie, lieber Gott, wie hast du mich so super klasse hingekriegt? Wie wunderbar bin ich? Und was habe ich für eine schöne Mission? Denn jeder hat eine mit der Taufe. Und Sie merken, wenn uns das etwas schwer fällt, uns wirklich so anzustrahlen und das auch zu glauben, dann können Sie gleich dann zum Beichten gehen, weil dann glauben Sie, dass Gott schlechte Arbeit macht, oder? Also, wir dürfen uns annehmen, so wie wir sind, und eben eine gute Erwachsenenbeichte sagt die Dinge ehrlich. Adam und Eva, als wenn die hinter ihrem Strauch hervorgekommen wären und gesagt haben, ja, Vater, wir haben uns versteckt, wir haben ein schlechtes Gewissen, wir haben gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Und ich möchte Ihnen jetzt auch erzählen, wie es mir selber mal gegangen ist bei einer Beichte. Ich kann ja nicht bei Ihrer Beichte sein, also muss ich bei meiner bleiben. Vor 20 Jahren, als ich in meine Gemeinschaft eingetreten bin, gab es da gerade im Haus einen Priester, der so eine besondere Beichtgnade hatte, nämlich im Herzen zu lesen. So wie der Pater Pio oder Pfarrer von Aas, Leopold Mandisch, es gibt solche Priester. Und ich weiß noch genau, ich habe mich völlig freiwillig entschieden, ich habe gesagt, ja Jesus, wenn ich ein neues Leben anfange, dann möchte ich das wirklich ehrlich anfangen. Ich möchte, dass du mir einmal wirklich sagen darfst, was ich selber noch nicht weiß oder verdrängt habe. Und ich wollte wirklich zu diesem Priester beichten gehen, habe mich sogar vorgedrängelt, weil mein Urlaub zu Ende ging. Ich sagte, nee, da will ich jetzt hin. Und nach der Beichte sagt der Priester zu mir so, jetzt haben Sie mir so viel Schlimmes gesagt und ich habe Ihnen noch mehr Schlimmes gesagt, weil wie gesagt, er konnte im Herzen lesen. Fühlen Sie sich denn jetzt nicht angeklagt? Und dann saß ich da und habe den Priester angeschaut, das weiß ich noch ganz genau. Ich wusste überhaupt nicht, was der wollte. Angeklagt, das Wort war weg aus meinem Gedächtnis. Und das bei einer Lebensbeichte, wo vieles ans Licht kommt. Nicht mehr zu wissen, was es heißt angeklagt, weil ich habe nur eine Erfahrung gemacht, die ist mir geblieben bis heute, die hat mir so eine schwarze Brille weggenommen. Die Erfahrung, dass Gott gesagt hat, Mensch Olga, endlich hast du mir erlaubt, dass ich dich in den Arm nehmen darf, so wie du bist. Das war so eine schöne Erfahrung, wie in dem Evangelium vom verlorenen Sohn. Die Liebe des Vaters, damit sind wir wieder bei der Liebe, der nämlich auch an Gedächtnisschwäche leidet. Das sagt er selbst in der Bibel. Wären eure Sünden so rot wie Purpur, sie sind anschließend weißer als Schnee. Sobald ich meine Sünde genannt habe, hat Gott die auch schon vergessen. Weil ihm geht es gar nicht um die Sünde, sondern ihm geht es um die Begegnung mit dem Sünder, nämlich mit mir. Damit ich den Mut habe, wieder neu anzufangen. Und diese Begegnung, die ich da konkret erlebt habe, ich auch sehr viel geweint bei dieser Beichte, von dieser Liebe des Vaters, die hat in mir auch was gemacht. Ich komme nach Hause, wie gesagt, mein Urlaub war vorbei. Und zu Hause umarme ich meinen Vater. Das habe ich noch nie gemacht vorher, bei uns macht man das nicht. Es kam ganz spontan von innen raus, mit dem Ergebnis, dass mein Vater die Tränen in den Augen stehen hatte. Und von dieser Begegnung, die ich hatte mit Gott, dem Vater in der Beichte, hat sich die Beziehung zu meinen Eltern nochmal grundlegend vertieft. Ich habe sehr gute Eltern, ich bin auch fürs Leben auch beide noch. Wir haben eine wunderbare Beziehung, eine offene Beziehung. Und angefangen hat das mit diesem Erlebnis, das ich selber hatte in der Beichte. Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch von der kleinen Therese was erzählen. Die hat ja auch, ich war heute froh, dass der Pfarrer so viel davon gesprochen hat. Weil sie hat ein sehr schönes Bild, die kleine Therese, nämlich sie sagt, dass wir der Sünder sind wie so ein kleiner weißer Hase. Der wird gejagt. Nämlich von den Hunden und vom Jäger. Der Jäger ist Gott, die Hunde, sagt sie, sind unsere Gewissensbisse. Und er versucht davon zu laufen und er merkt, er hat keine Chance. Das merken wir dann auch. Und was macht der Hase? Er dreht sich um und springt dem Jäger in die Arme. Die kleine Therese sagt, welcher Jäger hätte noch das Herz, so einen Hasen abzuschießen? Und das ist genau das, wozu uns die Mutter Gottes hier einlädt, wenn sie sagt, ich bin die Königin des Friedens und der Versöhnung. Umzukehren, das sagt sie auch immer wieder, umzukehren, sich zu entschließen, zu sagen, ich möchte dir vertrauen, mein Gott, und dem Jäger in die Arme zu springen. Ich kann Ihnen versichern, dass Sie die Erfahrung machen werden, dass der Jäger Sie auch nicht abschießt, sondern dass der Jäger froh ist, dass Sie nach Hause gekommen sind. Und doch vielleicht noch zwei, drei Anregungen, auch für Ideen, für Beichtvorbereitung. Ich gehe gerne auf den Kreuzberg und bei einer der Stationen, ich glaube, wo Jesus das dritte Mal fällt, habe ich mich auf einmal entdeckt, ich war alleine, dass ich in meinem Herzen Gott den Vater für grausam halte. Da war ich erschrocken und dann, nachdem ich alleine war, habe ich gedacht, nein, Gott kennt meinen Gedanken ja sowieso. Wir sagen, ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Ja. Jetzt spreche ich das auch einmal zu Ende aus und habe ihm gesagt, ja Vater, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass du grausam bist. Weil wie kannst du zuschauen, wie dein Sohn so elendig stirbt, damit deiner Gerechtigkeit Genüge getan wird? Ich war erschrocken, als ich es ausgesprochen hatte. Aber in dem Moment kam es über mich wie ein Blitz. Und ich habe begriffen, ja, was mache ich denn da eigentlich? Wir sagen doch, Gott ist ein Gott in drei Personen. Wenn jetzt Gott ein Gott ist, kann dann nur der Sohn leiden und der Vater unbeteiligt dabei stehen? Nein. Der ganze Gott leidet für mich. Und ich kann Ihnen sagen, das ist mir durch und durch gegangen. Ich bin nicht mal auf dem Kreuzberg noch hoch. Ich bin im Galopp herunter und in den nächsten Beichtstuhl rein, weil mir das auf dem Herzen gebrannt hat. Das ist das, was wir mit Liebesreue bezeichnen. Weil ich gemerkt habe, in was für ein Bild habe ich denn da Gott eingesperrt? Jahrzehntelang. Er ist ja gar nicht so. Und das möchte ich Ihnen als Anregung mitgeben. Es gibt mehr solche Gottesbilder, als wir denken. Das ist das erste Gebot, du sollst keinen fremden Gott anbeten. Ich hätte nie gedacht, dass das mit mir was zu tun hat. Aber seitdem komme ich immer wieder neu solchen Gottesbildern auf die Spur. Wenn wir zum Beispiel sagen, bei Unglücksfällen oder Naturkatastrophen, warum greifst du nicht ein? Wie Adam und Eva im Paradies. Adam, ich bin's nicht gewesen. Die Frau, die du mir gegeben hast, du bist schuld. Wie oft haben wir das nicht doch ganz tief drin, dass wir Gott anklagen? Und damit komme ich wieder zum Anfang zurück. Gott ist die Liebe. Und Liebe ist frei. Und jetzt stellen Sie sich das Drama vor. Sie wissen das aus eigener Erfahrung manchmal, wenn Kinder offenen Augens bewusst ins Messer laufen und sie können nichts machen. Wie schlimm das für Gott ist, wenn ich im Augenblick meines Todes vor ihm stehe und sage, ich will dich und deine Barmherzigkeit nicht. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und weshalb kann die nicht vergeben werden? Weil ich nicht will. Und Gott, steht in der Bibel auch, kann sich selbst nicht verleugnen. Wir bleiben frei. Und jetzt verstehen wir das Drama, und weshalb die Gospa hier auch 27 Jahre lang immer wieder schon kommt. Das Drama, das es heißt für Gott, wenn einer sich endgültig abwendet von ihm, kann er nichts machen. Und Er ist für die Ewigkeit getrennt von Gott, weil er das will. Und wir sind unersetzbar. Das heißt, wenn uns das schon weh tut, wenn ein Mensch sich abwendet, dann tut es Gott noch viel, viel mehr weh. Er ist die Liebe. Und damit Sie gültig beichten, sage ich Ihnen einfach noch zum Schluss, wie das funktioniert. Falls Sie es nicht mehr wissen, gehen Sie hinein und sagen Sie, Herr Pfarrer, Sie verdienen ja Gehalt, erklären Sie mir, wie es geht. Na, die Priester helfen Ihnen gerne, wenn man länger nicht mehr war. Aber es ist wichtig, dass Sie eine Sünde, zumindest eine, muss der Priester verstehen, weil manchmal beichten wir auch im Ausland. Das ist auch gar nicht so leicht, das kann ich jetzt sagen, ich habe schon mit Wörterbuch gebeichtet. Eine Sünde muss er verstehen, das heißt, wir müssen eine Sünde beim Namen nennen. Es geht, wir können schon auch unsere Verletzungen sagen, aber es ist auch wichtig, konkret zu sagen, wo mein Anteil ist, meine Schuld, darum geht es bei der Beichte. Ja. Dinge konkret nennen, ehrlich bereuen, das ist auch wichtig, weil Gott liebt mich ja. Also es soll mir wehtun, ich soll es bereuen. Und durch die Bußübung sagen wir, drücken wir aus, ich tue etwas, um zu sagen, es ist mir ernst. Ich habe mal einen Pilger gehört, der sich geärgert hat nach einer riesen Lebensbeichte, dass er eine klitzekleine Bußübung nur gekriegt hat. Hat sich geärgert. So eine Dreivater unser und für so viele Sünden. Aber ich fand das genial, weil die Bußübung heißt nicht, dass ich das wieder repariere. Dann sind wir ja wieder am Anfang der Vergebung, merken Sie. Darum geht es gar nicht. Die Beichte ist umsonst. Die Vergebung ist die Barmherzigkeit Gottes aus Liebe. Und die Bußübung ist nur praktisch, dass ich meinen Willen bestärke und sage, ja, es ist mir ernst. Das ist die Bußübung. Ja. Deswegen ist die in keinem Verhältnis sowieso nie zu dem, was ich getan habe. Weil es gibt kein Verhältnis. Das Verhältnis ist nur eins. Und das ist eine gute Nachricht für Sie. Stellen Sie sich vor, die Sünde ist ein dicker Stein. Und jetzt werfen Sie mal einen dicken Stein auf ein Trampolin. Dann springt er ordentlich in die Höhe. Und genauso, wenn wir einen dicken Stein in die Beichte abgeben, dann werfen wir das ins Trampolin des Herzens Gottes und das wirft uns in die Arme Gottes. Sie merken, wenn wir die Sünde ehrlich mit Gott leben, ist die Sünde niemals ein Hindernis zur Heiligkeit, sondern im Gegenteil, es ist sogar noch Kraftstoff für den Motor. Ich danke fürs Zuhören. Ich denke, dass ich alles Wesentliche gesagt habe. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie möglichst mit so einer Erfahrung der Begegnung Gottes nach Hause gehen. Dankeschön.